Und für uns wird es heute höchste Zeit, dass wir uns mit dem Thema der Gemeindeleitungswahl befassen. Denn ziemlich genau in einem Monat haben wir Gemeindeleitungswahl hier in der Gemeinde. Und deswegen soll es darum heute in der Predigt gehen. Und zwar schlicht und einfach anhand der Frage, warum wählen wir eine Gemeindeleitung? Das Thema wird jetzt wahrscheinlich am Sonntagmorgen keinen so richtig vom Hocker reißen. Ich sehe keine Jubelsprünge, da hinten kratzt sich jemand, aber ja, wir versuchen das trotzdem. Manche werden das ja vielleicht schon lästig und nervig finden, dass überhaupt alle 2 Jahre Gemeindeleitungswahl ansteht, weil das in vieler Hinsicht wie so ein starrer, formaler Akt einem vorkommt, wie so eine Regel, die wir uns da selber auferlegt haben, und das ist dann immer so ein langes Prozedere und jetzt auch noch eine Predigt darüber. Aber wenn es dann mal wieder losgeht, kennen wir das vielleicht alle. Diese Frage, muss das denn schon wieder sein? Ich hoffe aber, dass wir heute Morgen gemeinsam entdecken, was für ein Privileg es ist, eine Gemeindeleitung in einem demokratischen Prozess wählen zu dürfen. Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was uns begeistern kann, was mich auf jeden Fall begeistert. Und wer vielleicht heute zum ersten Mal da ist, der kriegt direkt einen Einblick hinter die Kulissen, wie so unsere Strukturen sind. Also jeder hat sich was, worauf er sich freuen kann heute Morgen. Bei der Frage soll es also vor allen Dingen um das Wählen gehen. Warum wählen wir eine Gemeindeleitung? Bevor wir zu dem Wählen kommen, müssen wir aber noch 2 Sachen klären. Als erstes müssen wir kurz klären, warum wählen wir eigentlich eine Gemeindeleitung und nicht etwa Apostel, Älteste, Vorsteher, Bischöfe oder wie in Epheser 5, direkt 5 Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Der Grund ist, warum wir eine Gemeindeleitung wählen, der Grund dafür ist, und das merken wir schon an diesen verschiedenen Bezeichnungen, die wir im Neuen Testament finden, dass es im Neuen Testament noch keine einheitlichen Strukturen und Bezeichnungen für die Leitung der Gemeinde gibt, die wir heute einfach 1:1 für uns übernehmen können und müssen. Die konkrete Form der Leitungsstruktur bleibt im Neuen Testament offen. Was schon dem Urchristentum, den einzelnen Gemeinden da, einen großen Freiraum gegeben hat. In den ersten Gemeinden sehen wir deswegen verschiedene Formen von Leitung. Zuerst waren da die Apostel. Die Apostel, das waren ja die Jünger Jesu, die waren per Definition Augenzeugen von Jesus. Apostel brauchen wir also heute nicht versuchen zu wählen. Also ich kenne niemanden, der da vor 2000 Jahren dabei war. Und damals war das dann auch so. Irgendwann, als die Apostel nicht mehr ausreichten, die Gemeinden größer wurden, die Apostel irgendwann auch nicht mehr da waren, haben sich die judenchristlichen Gemeinden dann zunächst einfach an der Struktur der jüdischen Synagogen orientiert und haben ihre Leiter Älteste genannt, weil man das auch in den Synagogen so machte. Griechisch Presbyteroi. Ja, Presbyter, da klingt es an. Und so war das vor allem in den jüdischen christlichen Gemeinden. Da waren die Leiter die Ältesten. Später in den Gemeinden, die im griechischen Umfeld entstanden sind, wurde dann aber die Bezeichnung Episkopoi genommen, was nichts anderes meint als Vorsteher. Wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen aufschlagt, da werdet ihr auch den Begriff Bischof an dieser Stelle finden. Das ist für uns heute aber missverständlich, weil die Bischöfe heute für einen größeren Kirchenbezirk zuständig sind, für eine ganze Region zuständig sind. Bei Ältesten und Vorstehern im Neuen Testament geht es aber erstmal um das Leitungsamt einer einzelnen Gemeinde. Erst später hat sich dann so eine Hierarchie entwickelt und irgendwann ist der Episkopos dann auch, also der Bischof, für eine größere Region zuständig gewesen. Im Neuen Testament ist der Episkopos einfach der Vorsteher der einzelnen Gemeinde. Und man wählte diese Bezeichnung, diese 2. Bezeichnung, Episkopos, im griechisch geprägten Umfeld, in Anlehnung an das Vereinswesen, weil im griechisch geprägten Umfeld die Bezeichnung Älteste nicht ohne weiteres verständlich war. Im griechischen Umfeld verstand man unter Ältesten, klar, vor allem alte Männer, aber nicht eine Leitungsaufgabe. Ja, auch in unserer Gesellschaft wird der Begriff Älteste oft als Altersangabe missverstanden, wenn man nicht schon seit 40 Jahren in der Gemeinde drin ist und das so kennt. Ja, und das ist ein Missverständnis. Denn Achtung, jetzt kommt's. Viele der ersten Gemeinden haben zwar ihre Leiterinnen und Leiter, haben ihren Leiterinnen und Leitern den Begriff Älteste gegeben und dafür den Begriff Älteste benutzt, weil sie das eben so aus den Synagogen kannten, aber die Ältesten in den christlichen Gemeinden waren gar nicht besonders alt. Denn es gab ja keine alten, gestandenen Christen, auf die man hätte zurückgreifen können. Die Jünger Jesu, das waren junge Burschen und es waren junge Frauen, wahrscheinlich so um die 30 Jahre alt. Und ihnen und ihresgleichen wurde unter dem Begriff Ältester die Leitung der Gemeinde anvertraut. Die Bezeichnung Älteste hat also schon im Neuen Testament nichts mehr mit dem Alter zu tun. Und das ist auch ein Grund, warum wir als Gemeinde uns Anfang des Jahres dazu entschieden haben und das gewählt haben, den Begriff zu ändern. Und bei unserer Leitung nicht mehr von Ältesten und Ältestenkreis sprechen, sondern eben von Gemeindeleitung. Zum einen, weil wir merken, das Neue Testament gibt uns Freiheit, unsere Leitung zu organisieren und zu benennen. Und zum anderen bringt der Begriff Gemeindeleitung besser zum Ausdruck, dass nicht das Alter der entscheidende Maßstab ist. Ist vielleicht nicht ganz unwichtig, aber es ist nicht der entscheidende Maßstab, sondern der entscheidende Maßstab ist Berufung und Begabung. Also dass Gott Menschen für diesen Dienst begabt und beruft. Und damit sind wir bei der zweiten Sache, die wir klären müssen. Denn wenn von einer Wahl die Rede ist oder davon, dass wir wählen, dann klingt das ja sehr technisch für uns. Wie so ein formaler Akt. Aber die Wahl einer Gemeindeleitung ist viel mehr als das. Denn unseren Wahlen und unserem Wählen als Gemeinde geht voraus, dass Gott Menschen begabt und beruft. So haben wir das eben in dem Vers gehört, aus 1. Korinther 12, Vers 28. Gott hat in der Gemeinde die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten oder in unbekannten Sprachen zu reden. Gott begabt und ruft also Menschen in der Gemeinde für verschiedene Aufgaben, auch für die Aufgabe der Leitung. Das ist die Voraussetzung und der Grund, warum es überhaupt Sinn macht, dass wir wählen, dass wir diesen ganzen demokratischen Prozess durchgehen, weil wir vertrauen können, dass Gott Menschen aus unserer Mitte befähigt und beruft. Letztlich ist unsere Wahl, das ganze Prozedere, was wir da durchmachen, ein Werkzeug, um dieser Berufung Gottes auf die Spur zu kommen. Dass er immer wieder neu Menschen ruft und begabt. Das ist letztendlich auch die einzige Hoffnung für unsere Gemeindeleitungswahl. Es ist ja nicht so, dass Gemeindeleitung für viele unbedingt eine Aufgabe ist, die angenehm, leicht und erstrebenswert wäre. Nein, aber weil Gott Menschen für diesen Dienst befähigt und beruft und auch Menschen bereit sind, sich rufen zu lassen, deswegen können wir wählen. Das ist die Voraussetzung. Und deswegen ist unser Wählen und auch alles, was ich jetzt noch später sagen werde zu diesem ganzen Wählen, das ist viel mehr als ein formaler Akt, bei dem es vor allem darauf ankäme, irgendwelche Regularien einzuhalten. Sondern es ist ein geistlicher Prozess, bei dem es darum geht, einer geistlichen Berufung Gottes auf die Spur zu kommen. Das sollten wir immer im Hinterkopf haben. Gut, nachdem das geklärt ist, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt heute, zu dem Wählen. Warum wählen wir eine Gemeindeleitung? Im Neuen Testament wird nicht nur keine einheitliche Leitungsstruktur für die Gemeinden vorgegeben, sondern es wird auch nirgendwo ganz genau gesagt, wie die Ältesten und Vorsteher eigentlich bestimmt werden müssen. Bestes Beispiel dafür ist die Jerusalemer Urgemeinde. Zunächst lag da die Leitung der Gemeinde natürlich in der Hand der Jünger, also der 12 Apostel. Mit der Zeit lichtete sich dann der Kreis der Apostel und deshalb treten neben die Apostel die Ältesten in die Leitung der Gemeinde ein. Sie werden zum ersten Mal in Apostelgeschichte 11 erwähnt. Aber sie tauchen dort urplötzlich auf. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf. Nirgendwo wird berichtigt, woher diese Ältesten stammen, wer sie überhaupt sind, wie sie berufen oder wie sie gewählt wurden. Sie sind einfach da. Ein anderes, bisschen kurioses Beispiel ist, als ein Apostel für Judas nachgewählt wird, also für den Judas, den Jesus verraten hat. Die sagen, ja, wir wollen jetzt einen Apostel nachwählen, damit wir wieder 12 Leute sind. Aber dann wird nicht gewählt, sondern gebetet, okay, und dann anschließend wird das losgeworfen. Das ist das, was hier unter Wählen dann scheinbar verstanden wird. Etwas ungewohnt für uns heute, aber so kann man es scheinbar auch machen. Wir können also nicht die eine Weise aus dem Neuen Testament ableiten, wie wir eine Gemeindeleitung bestimmen sollten. Wir hier bei uns in der Gemeinde haben uns wie viele andere Kirchen und Gemeinden entschieden, unsere Gemeindeleitung demokratisch zu wählen. Demokratisch bedeutet natürlich, ja, die Herrschaft des Volkes. Das trifft natürlich nur bedingt zu. Bei uns ist, wie wir eben auch schon gehört haben, Christus das Haupt der Gemeinde. Aber in dem, wie wir uns dann organisieren, spielt das demokratische Wahlverfahren eine wichtige Rolle. Wir versuchen durch dieses demokratische Wahlverfahren nachzuvollziehen, wen Gott für die Leitung der Gemeinde beruft. Warum tun wir das auf demokratische Weise? Der Grund dafür ist das reformatorische Prinzip des Priestertums aller Gläubigen. Was ist damit gemeint? Paulus beschreibt ja die Gemeinde als Leib Christi, wie ein Körper mit verschiedenen Körperteilen. Und mit dem Priestertum aller Gläubigen ist nun gemeint, dass jedes Körperteil am Leib Christi gleich wichtig und gleichwertig ist. So wie Paulus es mehrfach betont, zum Beispiel in Galater 3, Vers 28. Ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. In und vor Christus sind wir als Priestertum aller Gläubigen also alle eins. Denn wir alle leben allein aus der Gnade Jesu. Und davon, dass er uns gerecht gemacht hat, dass er mit uns barmherzig ist. Es gibt also nicht mehr einige bestimmte Priester wie im Volk Israel, die besondere Vollmachten haben und die dann irgendwie den Zugang zu Gott ermöglichen für die anderen, sondern wir haben nur den einen Priester, Jesus Christus. Und durch den Glauben haben wir alle gleichermaßen Anteil an ihm und sind mit der gleichen geistlichen Würde und Vollmacht ausgestattet. Das ist das, was Martin Luther und Johannes Calvin bei der Reformation wieder neu herausgearbeitet haben. Und sie sprechen deswegen im Blick auf Gemeinde von dem Priestertum aller Gläubigen, weil es ja nicht nur einzelne Bestimmte gibt, die die Vollmacht haben. Da ist nicht nur ein Priester oder ein Bischof, der den besonderen Segen spenden kann oder Vergebung zusprechen kann, sondern jeder, weil alle dieselbe geistliche Würde und Vollmacht haben. Und deswegen wählen wir unsere Gemeindeleitung auch demokratisch, weil wir ein Priestertum aller Gläubigen sind. Allen Glaubenden schenkt Jesus seinen Geist und deswegen haben auch alle eine Stimme bei der Gemeindeleitungswahl. Nun zugegeben, dass dadurch unsere Gemeindeleitungswahl nicht unbedingt schnell abläuft, ja, das müssen wir uns eingestehen. Dadurch, dass wir sie nach demokratischen Maßstäben durchführen, wird unser Wahlverfahren nicht gerade kurz und übersichtlich. Für den Aushang des Wahlablaufs, da braucht es schon mindestens ein DIN A3-Plakat. Ja. Da kann man schon fragen, sind die demokratischen Prozesse, die wir in der Gemeinde pflegen, nicht zu umständlich? Wäre es nicht leichter, wenn nicht bestimmte Leute manche Sachen einfach entscheiden? Ist das zu langwierig? Dauert unsere Wahl nicht viel zu lange? Diese Frage gibt es ja auch außerhalb von Gemeinde, im Blick auf die demokratischen Prozesse in unserer Gesellschaft. Es ist eine häufige Kritik, dass zu lange nichts passiert da oben. Also das hört man ja. Deswegen, die Vorteile von Demokratie müssen immer in einem guten Verhältnis zur Länge der Prozesse stehen. Deswegen, okay, ja, wir müssen auch als Gemeinde immer wieder darauf achten, dass die Ordnung, die wir uns ja selber geben, der Gemeinde dienen. Und nicht im schlimmsten Fall den Geist Gottes hindern. Denn es geht nicht darum, dass wir den Ordnungen dienen, sondern dass die Ordnungen dem Leben der Gemeinde dienen und Christus, dass er in und durch uns als Gemeinde groß gemacht wird. Daraufhin müssen wir unsere Ordnung immer wieder ganz wach überprüfen und gegebenenfalls auch ändern. Da können wir ganz schmerzvoll sein. Aber ich bin bei allem nach wie vor fest überzeugt, im Kern sind demokratische Prozesse, ob innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, keine Last. Sie sind keine Last, sondern ein großer Schatz. Es ist ein Privileg, dass bei uns nicht einige wenige Personen das Sagen haben und bestimmen, wer die Leitung ist, sondern dass wir sie miteinander wählen. Warum ist das so wichtig, dass unsere Gemeindeleitungswahl in einem demokratischen Prozess stattfindet? In meinen Augen sind es vor allem zwei Gründe. Wir brauchen demokratische Prozesse, weil Gemeindeleitung Vertrauen braucht. Eine Leitung kann nur leiten und ist nur dann handlungsfähig, wenn sie sicher sein kann, dass sie ein Grundvertrauen in der Gemeinde hat. Ein Grundvertrauen, das auch dann noch trägt, wenn sie als Leitung Fehler macht oder unsicher ist. Denn ja, das kommt vor, ja, auch Älteste und Gemeindeleitung können sich irren. Das beste Beispiel sind die Ältesten, die den Judas bezahlen und die später auch noch Jesus verurteilen. Die haben sich mächtig geirrt. Und auch heute macht Gemeindeleitung Fehler, denn wir sind fehlerhafte Menschen. Um trotzdem mutig vorwärts gehen zu können, braucht die Gemeindeleitung die Gewissheit, dass die Gemeinde ihr vertraut. Und dass sie auch bei Fehlern von einem Grundvertrauen der Gemeinde getragen wird. Ansonsten wird die Gemeindeleitung aus Angst vor Fehlern auf der Stelle treten. Wird sich nicht mehr trauen, Schritte zu gehen. Deswegen ist dieses Grundvertrauen so wichtig, dass die Gemeinde durch demokratische Wahlen zum Ausdruck bringt. Demokratie bedeutet natürlich auch, es kann so weit gehen, dass das Vertrauen auch wieder entzogen wird. Ja, das gehört dazu. Aber zunächst einmal drücken die Wahlen das Grundvertrauen aus. Das wird gesagt im Prinzip, bei aller Fehlerhaftigkeit vertrauen wir euch. Wir trauen euch das zu. Und dieses Grundvertrauen kann nur erreicht werden und abgebildet werden durch eine demokratische Wahl, wo jeder sagen kann, ja, ich vertraue denen oder eben auch nicht. Dadurch wissen die Mitglieder der Gemeindeleitung, ja, die Gemeinde traut uns was zu, obwohl wir fehlerhafte Menschen sind. Das ist der erste Grund, warum wir demokratische Wahlen brauchen in der Gemeinde, um anderen das Vertrauen für diesen Dienst auszusprechen. Wir brauchen es aber nicht nur, um Vertrauen auszusprechen, sondern auch, weil Leitung und auch die Leitung einer christlichen Gemeinde immer kritische Begleitung braucht. Gerade uns Deutschen sollte ich das eigentlich nicht erklären müssen, dass Leitung, Führung immer ein Korrektiv nötig hat. Das ist eine ganz wichtige Funktion von Demokratie. Deswegen ist ja ein wichtiges Element unserer Demokratie in Deutschland Gewaltenteilung. Und auch in der Gemeinde haben wir im Prinzip Strukturen von Gewaltenteilung. Da gibt es die Gemeindeleitung, aber da gibt es eben auch die Gemeindeversammlung von uns allen als Priestertum aller Gläubigen. Und am Ende ist sogar die Gemeindeversammlung das höchste Gremium. Und bestimmte Entscheidungen können auch nur dort getroffen werden. Also es gibt gegenseitige Kontrolle. Und deswegen ist in meinen Augen auch ein wichtiges Kriterium für Leitung der Gemeinde, dass man korrekturfähig ist, dass man auch kritikfähig ist, dass man selber weiß, dass man vergebungsbedürftig ist und aus der Gnade Jesu lebt und auch zu Fehlern stehen kann. Mancher wird vielleicht sagen, ja, betrifft uns das denn? Braucht es denn auch unter Christen ein Korrektiv? Wir vertrauen euch doch. Aber hallo, brauchen wir das. Denn nicht nur irgendwo was weiß ich, in der katholischen Kirche, sondern gerade auch in Freikirchen hat es in der Vergangenheit immer wieder Machtmissbrauch gegeben. Und es kommt auch heute immer noch vor. Passiert meistens dann, wenn Leitung irgendwie freischwebend ist und kein Korrektiv mehr hat. Leitung ohne Kontrolle ist noch nie gut gewesen. Deswegen sind demokratische Prozesse auch in der Gemeinde so wichtig. Nicht zuletzt bei Gemeindeleitungswahlen, sondern auch in Gemeindeforen, Gemeindeversammlungen und so weiter. Das sind ja letztendlich alles demokratische Prozesse. Ja, und sie sind wichtig, auch wenn dadurch manches langsamer geht. Wenn ja jemand kritisch ist und immer und wieder etwas einzuwerfen hat, ist man ja im ersten Moment vielleicht versucht zu sagen, ah, das ist aber nervig jetzt. Aber wenn es berechtigt ist, dann ist es wichtig. Und das ist und bleibt natürlich eine Spannung, weil Gemeindeleitung einerseits auch die Aufgabe hat zu leiten, aber andererseits auch auf die Korrekturen des Priestertums aller Gläubigen angewiesen ist und auch darauf zu hören hat. Diese Spannung, die lässt sich nicht in eine Richtung auflösen. Einerseits der hohe Wert der korrigierenden demokratischen Prozesse und auf der anderen Seite die Aufgabe zu leiten und vorwärts zu gehen. Das muss immer wieder neu ausbalanciert werden. Denn beides ist wichtig, dass die Gemeindeleitung leitet und leiten kann, aber Gemeinde als Priestertum aller Gläubigen auch die Verantwortung bekommt und auch die Verantwortung wahrnimmt, ein Korrektiv für die Leitung zu sein. Damit ist nun auch klar, dass wir demokratisch organisiert sind, ist ein Privileg, aber es ist auch eine Verantwortung. Denn Demokratie bedeutet, dass ich mich einbringen muss, dass ich mir Gedanken mache, sonst funktioniert das nicht. Im April hatten wir hier ein Kreuz- und Quergespräch mit unserem stellvertretenden Bürgermeister von Wuppertal, Heiner Fragemann, und dort meinte er so, ja, ich als ehrenamtlicher Lokalpolitiker bin eigentlich eine aussterbende Gattung. Denn es gibt so eine Demokratiemüdigkeit in unserer Gesellschaft. Ja, wenn ich mir den Besuch von manchen unserer Gemeindeversammlungen anschaue, dann denke ich, ja, scheinbar gibt es diese Müdigkeit auch in Gemeinde. Denn deswegen ist Demokratie etwas, was auch bei uns immer wieder neu belebt werden muss. Und deswegen will ich das heute nochmal so stark machen, was für ein Schatz und ein Privileg es ist, aber dass Demokratie unter uns auf der anderen Seite auch kein Selbstläufer ist. Sie fordert Einsatz von uns, verlangt uns was ab. Und man kann auch zu Recht sagen, schaffen wir das eigentlich, wenn so viele bei uns ehrenamtlich unterwegs sind, übernehmen wir uns damit nicht. Aber egal zu welcher Antwort jeder von uns für sich da kommt, am Ende sind und bleiben die demokratischen Prozesse in der Gemeinde wichtig, weil sie Vertrauen schaffen und zugleich ein wichtiges Korrektiv sind. Diesen Schatz müssen wir immer wieder neu entdecken und leben lernen. Denn demokratische Prozesse leben davon, dass sich viele daran beteiligen. Zum Schluss zusammengefasst, es ist ein Privileg, dass Gott immer wieder Menschen mit unterschiedlichen Begabungen für die Leitung der Gemeinde beruft. Und es ist ein riesiges Privileg, dass wir als Priestertum aller Gläubigen immer wieder neu Menschen aus unserer Mitte für diese Arbeit, für diesen Dienst demokratisch wählen können. Aber dieses demokratische Miteinander, das muss immer wieder neu entdeckt, gelebt und ich glaube auch verteidigt werden. Es ist also ein Privileg, aber es steckt eben auch eine Verantwortung drin, für uns mitzubeten, mitzuüberlegen, mitzusprechen, mitzuplanen und auch Leitung gegebenenfalls zu korrigieren, wo nötig. Ja, und das darf sein. Und ich finde, es ist ein Privileg, dass das bei uns sein darf. Amen.